NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Das israelische Shabbat-Aufzugsgesetz, jüdische Ein-Kind-Mütter, die Kosten eines Doppelgrabs auf dem Friedhof in Berlin-Weißensee oder der Sohn, der kurz nach seiner Bar Mitzwa in der Matthäus-Passion das Kreuz trägt, um das alles und noch viel mehr geht es in den Glossen von Ayala Goldmann. Die Kulturjournalistin hat diese Texte jetzt in einem Buch veröffentlicht. Der Shofar, Flashmob und andere schräge Töne heißt es. Es enthält ausgewählte Glossen, die die Autorin in den letzten 15 Jahren in der jüdischen Allgemeinen veröffentlicht hat. Ayala Goldmann wurde als Kind des Transfusionsmediziners Schraga Felix Goldmann und seiner Frau Sibylle in Hamburg geboren, wuchs aber in Ulm auf. Der Vater, 1935 geboren, konnte mit seiner Familie 1938 nach Israel bzw. in das britische Mandatsgebiet Palästina entkommen, wuchs in einem Kibbutz auf und ging Ende der 1950er Jahre nach Hamburg, um dort zu studieren. Dort lernte er seine spätere Frau kennen, die 1965 vor der Hochzeit zum Judentum konvertierte. Glossen zu schreiben, und das auch noch regelmäßig, so wie Ayala Goldmann es tut, ist eine besondere journalistische Disziplin. Die Texte müssen kurz und knackig sein, einen aktuellen Bezug haben und das Thema auch noch satirisch, witzig, kurios oder humorvoll aufspießen. Heiter und zuversichtlich zu bleiben, auch wenn die Themen ernst und schwierig sind, das ist Ayala Goldmann in ihren Glossen wichtig. Deshalb habe ich sie gefragt, wie sie es denn eigentlich schafft, in ihren Glossen einen zuversichtlichen, einen heiteren Grundton anzuschlagen.
Also das freut mich sehr, dass Sie das sagen, weil wenn ich diese Glossen schreibe oder geschrieben habe, war ich nicht immer in einer heiteren, positiven Stimmung, manchmal auch wirklich genau im Gegenteil. Und dann war die Glosse für mich so eine Art von Katalysator, trotzdem was Positives und hoffentlich Witziges zu schreiben. Und wenn ich dann den Text fertig hatte, ging es mir selbst dann auch besser.
Und wie wählen Sie die Themen aus? Woraus schöpfen Sie die? Eher aus Ihrem privaten Kontext und Erleben oder schon auch, was sozusagen politisch passiert?
Beides. Diese Glossen basierten schon zu einem recht großen Teil auf meinem Privatleben, auf meinem Familienleben. Es ging viel um meinen Mann und meinen Sohn, der jetzt 15 geworden ist. Und es waren oft einfach familiäre Begebenheiten oder zum Teil auch jüdische Feiertage, was einem dazu einfällt. Wie wird es in der Kita gefeiert? Was bedeutet das für das Kind, wenn es dann in einer nicht jüdischen Schule mit anderen Feiertagen konfrontiert wird? Also oft hat sich das auch spontan ergeben. Ich hatte auch manchmal Tage, wo ich wirklich morgens am Schreibtisch saß und wusste, die Seite wird heute Abend gedruckt und ich hatte noch kein Thema, kam auch vor. Und interessanterweise finde ich im Nachhinein, das waren nicht unbedingt immer die schlechtesten Texte.
Wie kommen die Texte in der jüdischen Community an? Was bekommen Sie da sozusagen als Reaktion? Weil Sie schreiben ja eben auch darüber, haben Sie ja gerade ganz kurz auch erwähnt. Also Sie schreiben über Ihren Sohn oder über Ihren Mann, der nicht jüdisch ist. Sie schreiben zum Beispiel darüber, dass Sie die Matthäus-Passion besucht haben, an der Ihr Sohn teilgenommen hat, kurz nach seiner Bar Mitzwa. Wie ist das, wenn man sich in dem Sinne outet?
Also die jüdische Community ist ja sehr divers. Es gibt Leute, die die Glossen lustig finden. Es gibt welche, die bestimmt überhaupt nicht draufstehen. Das ist ja wie überall anders, würde ich sagen. Den einen gefällt es, den anderen gefällt es nicht. Die Geschichte mit der Matthäus-Passion, ja, das war auch so eine Geschichte. Mein Sohn hat damals im Kinderchor der Deutschen Oper mitgesungen und hat mir dann eben verkündet, dass er an der Probe von der Matthäus-Passion teilnimmt. Und ja, da habe ich dann schon so ein bisschen überlegt, weil man ja nun weiß, dass die Matthäus-Passion einige doch antijüdische Passagen hat. Und ich wollte von ihm wissen, wie er dazu steht und ob man sich damit befasst hat. Und er hatte überhaupt keinen Bock, mit mir darüber zu reden und meinte, Mama, also wirklich, du bist hier die Einzige, die es interessiert, nach dem Motto, ich mache hier nur meinen Job. Er hat gar nicht mitgesungen, er war Kreuzträger. So, und das habe ich dann so ein bisschen aufgespießt und bin letztendlich dann auch zu dem Schluss gekommen. Ich war dann tatsächlich in der Aufführung und ich kannte die Matthäus-Passion schon vorher und musikalisch ist es natürlich ein wunderbares Werk. Und ja, ich denke, dass ich damit dann einfach versucht habe, so meinen eigenen Gefühlen da Ausdruck zu verleihen. Also das war natürlich ein bisschen widersprüchlich. Also sicherlich gibt es in der jüdischen Community Leute, die das anders sehen würden, aber Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich in der jüdischen Community mal wegen meiner Glossen ja sehr harsch kritisiert worden wäre. Wobei, nein, es gab vielleicht ein oder zwei Leserbriefe, okay, aber das war alles im Rahmen. Also letzten Endes würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann mal was geschrieben habe, was sehr, sehr großes Aufsehen erregt hat. Außer vielleicht einmal, da fand, glaube ich, jemand aus der jüdischen Gemeinde zu Berlin das nicht so witzig, aber das war alles letzten Endes. Es sind ja keine Kommentare, keine hochpolitischen Texte, sondern immer Texte auch ein bisschen mit so einem Augenzwinkern. Und ich denke, dass die meisten das auch so verstanden und eingeordnet haben.
Ich würde gerne noch zu einem ernsten Thema überlenken. Und es gibt auch verschiedene Glossen, wo Sie über den Anstieg der antisemitischen Angriffe, Straftaten und Ähnliches mehr in Deutschland schreiben. Nicht nur in Deutschland, aber eben schwerpunktmäßig in Deutschland. Und da hatte ich zum Teil den Eindruck, dass Sie das ja versuchen, mindestens in der Darstellung so ein bisschen entspannt und ein bisschen runterkochend zu betrachten. Da habe ich da was nicht mitbekommen? Täusche ich mich? Oder warum ja, haben Sie das Thema so angefasst?
Ich würde sagen, das ist einfach mein eigener Verteidigungsmechanismus. Ich muss auch sagen, dass ich vor dem 7. Oktober zu denjenigen gehört habe, die beim Thema Antisemitismus vielleicht nicht sofort auf manche Herausforderungen angesprungen sind, einfach aus der Haltung heraus, dass ich oft auch einfach keine Lust drauf hatte, mich ständig damit zu beschäftigen, und mein Bewältigungsmechanismus war dann einfach ein bisschen drüber zu lachen oder zu sagen, nehmt es doch nicht so ernst und da können wir doch drüber stehen. So nach dem 7. Oktober hat sich das schon geändert. Also da gibt es auch einen Text von mir, wo ich über anonyme Anrufe schreibe bei uns zu Hause. Also zwei antisemitische Anrufe, die mich dann zusammen mit einem anderen Vorfall, nämlich dass der Student Lahav Shapira zusammengeschlagen wurde, der FU-Student, der israelische Student. Und insofern nehme ich das jetzt schon auf eine andere Art und Weise ernst, als ich das vorher gemacht habe. Nichtsdestotrotz möchte ich mir von Antisemiten nicht meine Agenda diktieren lassen und auch nicht meine Gefühlslage diktieren lassen. Und deswegen versuche ich eigentlich immer noch möglichst Ruhe zu bewahren und mich nicht aus der Fassung bringen zu lassen, obwohl es natürlich Dinge gibt, die einen tatsächlich aus der Fassung bringen. Und es gibt auch Vorfälle, die sich gehäuft haben nach dem 7. Oktober. Das sieht man ja auch in den Statistiken. Da geht es auch um physische Gewalt. Da geht es um diese ganzen Vorfälle im Kulturbereich, was man ja ständig bei jeder Veranstaltung jetzt mitkriegt, ob das Berlinale, Buchmesse oder Nan Goldin ist, dass Leute niedergebrüllt werden, dass sogenannte pro-palästinensische Störer behaupten, sie vertreten die Sache der Palästinenser und in Wirklichkeit wollen sie nur andere zum Schweigen bringen. Und das ist natürlich alles überhaupt nicht witzig und das sind dann auch nicht die Themen, die ich so in Glossen behandelt habe, sondern das war dann eher was für einen Kommentar. Also ich muss auch zu dem Buch sagen, dass nach dem 7. Oktober sich die Tonlage von den Texten etwas geändert hat. Also wir alle konnten nach dem 7. Oktober wochenlang keine Glossen schreiben. Wir hatten dann ernste Texte an dieser Stelle. Und das merkt man den Texten zum Teil dann auch an, würde ich sagen.
Ja.
Da sind auch Texte drin, die eigentlich keine Glossen sind, sondern die Kommentare waren.
Mhm.
Und also irgendwann gibt's natürlich dann auch Dinge, über die man nicht mehr lachen kann, aber nichtsdestotrotz ist es umso wichtiger, dass man sich dann wieder zurückbesinnt auf die Themen, über die man lachen kann und dass man das dann eben auch tut, ob jetzt schriftlich oder mündlich.
Mhm.
Sonst kann man das Ganze ja gar nicht aushalten.
Und das heißt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, das betrifft ja ganz massiv Ihr Leben hier in Deutschland, wie sich hier das Klima verändert hat seit dem 7. Oktober. Wie ist das im Hinblick auf Ihr Verhältnis zu Israel? Darum geht es ja auch in ganz, ganz vielen Glossen, ja, sehr selbstironisch zum Teil, wie ich finde.
Also wir waren natürlich alle vollkommen schockiert vom 7. Oktober. Ich muss dazu sagen, ich kenne jemanden persönlich, die am 7. Oktober ermordet wurde. Das war die Ex-Freundin meines Großcousins, also über drei Ecken, Mai Yitzhaki. Die war 25 Jahre alt und war bei dem Nova-Festival und wurde dort ermordet. Und wie man vermuten kann, nach dem, was man gehört hat, wurde sie nicht nur ermordet, sondern vorher vergewaltigt, zerstückelt, wie auch immer, gefoltert. Und insofern war ich wie alle anderen Juden in Deutschland und weltweit unter Schock, würde ich sagen. Also das dauerte auch eine Zeit lang, bis man wirklich realisiert hat, was da vorgefallen ist. Und man hatte natürlich auch eine riesengroße Angst um die Leute, die man in Israel kennt und um Israel als Staat per se. Und ja, und auf dieses Massaker folgte der Krieg und der Krieg hält bis heute an. Und natürlich ist es in vielfacher Hinsicht für uns auch eine große Belastung, weil wir dafür verantwortlich gemacht werden. Alle Juden werden irgendwie dafür verantwortlich gemacht, auch die, die nicht in Israel leben. Auch die, die in Israel leben, egal ob sie der Regierung in Israel zustimmen oder ob sie eine andere Meinung haben. Wir hängen da alle mit drin und es ist sehr schwer, sich da sozusagen immer mal wieder mental rauszuziehen und zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes. Also ich war gerade in einem Urlaub und habe das tatsächlich geschafft, 10 Tage keine Nachrichten zu hören. Das habe ich als Journalistin noch nie gemacht, aber das ging einfach nicht anders, weil es schon sehr belastend ist und die Angst eigentlich anhält. Die Angst um Israel, die Angst um Israels Standing in der Welt und natürlich das Unbehagen an so einer Kriegssituation, von der wir alle seit dem 7. Oktober immer wieder gehofft haben, dass sie endlich aufhört und sie hat immer noch nicht aufgehört.
Ja, und man ja auch nicht genau absehen kann, zumindest geht mir das so, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt und die Geiseln sind immer noch nicht frei und auch da scheint es ja keinen Deal, wie das so schön heißt, in absehbarer Zukunft zu geben. Also die Meldungen, die man hört, sind ja extrem widersprüchlich.
Ja, was den Geiseldeal angeht, das ist natürlich unsere Hoffnung gewesen seit dem 7. Oktober, dass die Geiseln freikommen. Also das ist was, was einen auch sehr persönlich anfasst, mich jetzt zum Beispiel, weil ich weiß, dass meine Bekannte, wenn sie nicht ermordet worden wäre am 7. Oktober, wäre sie nach Gaza verschleppt worden. Und die Berichte darüber, wie es den Geiseln geht oder was die freigelassenen Geiseln erzählt haben, diese Gefangenschaft, also ist ja keine richtige Gefangenschaft, dieses in den Tunnel eingesperrt sein, Vergewaltigung, alles was man da gehört hat, ist unglaublich belastend und als Journalistin finde ich es auch nicht einfach, seit mehr als einem Jahr mit diesen Hoffnungen zu leben, die von diesen Berichten natürlich immer genährt wird und die Verhandlungsteams und die einen sagen dies und die anderen sagen das und dann hat man wieder umsonst gehofft, also ich persönlich habe das schon fast versucht, so ein bisschen von mir abzuspalten und da keine Hoffnung mehr reinzulegen, bis ich wirklich höre, dass es diesen Deal gibt. Aber klar ist natürlich auch, dass die Hamas den Krieg leichter beenden könnte, wenn sie einfach die Geiseln freilassen würde, weil dazu Zivilisten gefangen zu halten, gibt es ja überhaupt keinen Grund.
Aber das wird vermutlich ja nicht in dem Sinne passieren können, weil die das natürlich als Faustpfand benutzen, ne?
Ja, es sieht im Moment nicht danach aus und das ist unglaublich deprimierend. Genauso belastend ist es natürlich auch für uns, die Berichte zu hören, wie es der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza geht, weil das hat niemand von uns gewollt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass die Hamas dafür die Hauptverantwortung trägt und ich habe das Gefühl, dass sich die Berichterstattung über Gaza auch immer mehr emotionalisiert, also als ob das nicht schon emotional genug gewesen wäre. Und im Vergleich zu Konflikten wie Sudan, Syrien, Jemen, das sehr hochgehängt wird, das Schicksal der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza. Also nicht, dass uns das nicht am Herzen liegen würde, aber die Kritik nimmt manchmal ein Maß an, wo man sich wirklich fragt, ist es jetzt noch sachlich oder geht es jetzt hier eigentlich um was anderes oder geht es um Israel oder geht es darum, dass man endlich mal über Israel sagen will, was man schon immer mal sagen wollte und irgendwie dann doch nicht den Mut dazu gefunden hat oder behauptet hat, man dürfte das nicht, was ja gar nicht stimmt. Mit all diesen Dingen werden wir als Journalisten, als jüdische Journalisten täglich in unserer Berichterstattung konfrontiert. Das ist unser täglich Brot und das ist belastend und es ist hart und das macht auch nicht immer Spaß. Ja, und deswegen bin ich dann immer mal wieder froh, wenn ich einen humoristischen Text schreiben kann. Also ich habe jetzt eine andere Kolumne ins Leben gerufen, zusammen mit anderen Autoren. Ich schreibe jetzt nicht mehr so persönlich, aber es ist unglaublich wichtig, sich sozusagen darauf zu besinnen, was schön ist am Judentum, was schön ist an der jüdischen Kultur. Das bin ich auch immer sehr bemüht, es auf den Kulturseiten zu machen, die ich betreue und man muss einfach Mechanismen entwickeln, wie man immer wieder Kraft schöpft, um das alles so, wie es ist, aushalten zu können.
Das war ein Gespräch mit Ayala Goldmann. Die Journalistin, die für das Feuilleton der Jüdischen Allgemeinen schreibt, hat ein neues Buch veröffentlicht. Der Shofar-Flashmob und andere schräge Töne heißt es, auserwählte Glossen vom Rand der jüdischen Welt. Es ist bei Hendrich und Hendrich erschienen und kostet 19,90 Euro. Als ich sie bat, sich eine Musik mit jüdischem Bezug für diese Sendung zu wünschen, schlug sie vor, das Stück Shir La Shalom zu hören. Auf Deutsch ein Lied für den Frieden.
Das stammt aus den Anfang der 70er Jahre und das ist so eine Friedenshymne. Da geht es darum, dass man sich nicht nur auf militärische Stärke und Siegesgesänge verlassen soll, sondern auch immer das Gegenüber im Auge behalten soll, um eine Zukunft zu schaffen, die Anlass zur Hoffnung gibt. Und dieses Lied ist sehr bekannt geworden, weil es gesungen wurde bei der Friedensdemonstration am 4. November 1995 in Tel Aviv. Das ist jetzt 30 Jahre her. Kurz nach dieser Demonstration wurde Yitzhak Rabin, der damalige israelische Ministerpräsident, ermordet von einem Rechtsextremisten. Und ich habe darüber nachgedacht, welches Lied ich mir wünsche. Und da ist mir dieses Lied eingefallen, weil ich denke, heute wird im Nachhinein oft gesagt, es war so naiv und die Oslo-Verträge konnten so nicht funktionieren und als ob es jetzt überhaupt keinen Sinn mehr hätte, auf eine friedliche Lösung zu hoffen. Und ich denke, bei aller Berechtigung auch von Militärschlägen, also ohne politische Lösung wird es keine friedliche Zukunft geben und ohne friedliche Zukunft ist es schwer, an irgendeine Art von Hoffnung zu glauben. Und deswegen denke ich, dass man sich diese Hoffnung auch nicht nehmen lassen darf, selbst wenn die Nachrichten im Moment eine ganz andere Sprache sprechen, aber das kann sich hoffentlich auch irgendwann wieder ändern und man muss einfach durchhalten und Geduld haben.
Sie hörten das Stück Shir La Shalom, auf Deutsch ein Lied für den Frieden. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Ein Jahr nach den Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus sieht der Zentralrat der Juden die Wirkung verpufft. Seine Bilanz falle ernüchternd aus, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Deutschen Presseagentur. Mit Blick auf die Bundestagswahl am 23. Februar sagte Schuster, für den Fall einer Regierungsbeteiligung der AfD mache er sich ernsthaft Sorgen, inwieweit jüdisches Leben tatsächlich noch in Deutschland möglich wäre. Die AfD sei offen gegenüber völkischer Ideologie und biete Antisemiten ein Umfeld. Zugleich mahnte er die Parteien, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten. Die Entwicklung in Österreich schockiere ihn, weil offensichtlich die Parteien des demokratischen Spektrums nicht in der Lage seien, eine vernünftige Koalitionsvereinbarung herzustellen und eine Mehrheit gegen die FPÖ zu bilden. Polens Präsident Duda hat die Regierung in Warschau aufgefordert, dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu eine Teilnahme an den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau zu ermöglichen, obwohl ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn vorliegt. Jeder Vertreter Israels solle die Möglichkeit haben, an diesem einzigartigen Ereignis teilzunehmen, heißt es in einer Erklärung des polnischen Präsidialamtes. Der Internationale Strafgerichtshof hatte vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges im November einen internationalen Haftbefehl unter anderem gegen Netanyahu erlassen. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die Vertragsstaaten des Gerichtshofs müssten Netanyahu demnach festnehmen, sobald er ihr Staatsgebiet betritt. Durch eine Schiedsgerichtsbarkeit will die Bundesregierung die Rückgabe von NS-Raubkunst erleichtern. Das Bundeskabinett stimmte einer entsprechenden Reform zu. Sie sieht vor, dass die Opferseite künftig ein Schiedsverfahren verlangen kann, auch wenn die heutigen Eigentümer nicht zustimmen. Bislang ist erforderlich, dass beide Seiten die zuständige Stelle gemeinsam anrufen. Die Claims Conference und der Zentralrat der Juden begrüßten die Entscheidung. Bis heute sind viele wertvolle Kunstwerke nicht zurückgegeben worden, die unter dem Naziregime zumeist jüdischen Eigentümern entwendet wurden. Nach einer Protestaktion an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt gibt es Kritik am Verhalten von Hochschulpräsidentin Bettina Völter gegenüber der Polizei. Am Montag hatten mehrere Aktivisten das Audimax der Hochschule besetzt. Auf einigen Bannern war der Spruch »Free Palestine« zu lesen. Bei einer anschließenden Versammlung vor dem Gebäude wurden nach Angaben der Polizei 6 Personen vorläufig festgenommen. In einem Video ist zu sehen, wie Völter Polizisten mehrfach dazu auffordert, den Eingangsbereich des Hochschulgebäudes zu verlassen. Sie sagte, man empfinde die Polizeipräsenz als Bedrohung. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner schrieb auf der Plattform X, er halte es für völlig unverständlich, dass eine Hochschulpräsidentin die Polizei als Bedrohung sehe und nicht die vermummten und gewalttätigen Antisemiten, die ihre Hochschule besetzen. Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra erklärte, jüngste Vorfälle hätten gezeigt, dass die Präsenz der Polizei gut und notwendig sei. Sie sei keine Bedrohung, sondern leiste wichtige Arbeit und schütze die Hochschulen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ran Wernikowski aus Mainz. Es spricht Johannes Avenarius.
In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem letzten Abschnitt des ersten Buches der Tora, der den Titel Vayechi trägt. Vayechi bedeutet »und er lebte« und bezieht sich auf die letzten Lebensjahre Jakobs. Der Abschnitt beginnt mit einer Rückschau auf die 17 Jahre, die Jakob in Ägypten lebte, nachdem er zu seinem geliebten Sohn Josef gezogen war. Der Wochenabschnitt erzählt von Jakobs Segnung seiner Enkel, Ephraim und Menasche, und endet mit den prophetischen Segnungen, die er all seinen Söhnen, den Stammvätern der 12 Stämme Israels, erteilt. Schließlich stirbt Jakob in hohem Alter und seine Söhne bestatten ihn, wie er es sich gewünscht hatte, in der Höhle von Machpela in Hebron. Nach Jakobs Tod wird berichtet, wie Josef seine Brüder tröstet, die noch immer von Schuldgefühlen wegen des Verkaufs Josefs geplagt sind. Der Abschnitt endet mit dem Tod Josefs, der das Volk an die Verheißung erinnert, dass Gott sie eines Tages aus Ägypten befreien werde. Ein zentrales Thema dieses Wochenabschnitts ist das Erbe, das Jakob seinen Nachkommen hinterlässt. Aber nicht nur das materielle oder spirituelle Erbe spielt eine Rolle, sondern auch die Art und Weise, wie er die Zukunft seiner Kinder und seines Volkes sieht. Besonders bemerkenswert in diesem Abschnitt ist die Segnung von Jakobs Enkeln, Ephraim und Menasche. Anstatt den älteren Enkel Menasche vor den jüngeren zu segnen, vertauscht Jakob bewusst seine Hände und legt seine rechte Hand, die traditionell als Symbol für die größere Segnung gilt, auf den Kopf des jüngeren Ephraim. Josef, der dies als Fehler ansieht, versucht einzugreifen, doch Jakob besteht auf seiner Entscheidung. Er erklärt, dass Ephraim größer sein werde als Menasche. Was können wir daraus lernen? Warum entscheidet sich Jakob dafür, das traditionelle Konzept der Erstgeborenenrechte zu umgehen? Ein interessanter Gedanke hierzu bezieht sich auf die Idee, dass Jakob uns lehrt, über das Oberflächliche hinauszuschauen. In der Gesellschaft gibt es oft feste Normen und Erwartungen, wie zum Beispiel das Vorrangrecht des Erstgeborenen. Doch Jakob zeigt, dass wahre Größe nicht immer an Traditionen oder äußere Strukturen gebunden ist. Ephraim steht symbolisch für denjenigen, der möglicherweise unerwartet oder übersehen wird, aber dennoch Potenzial zur Größe hat. Es ist eine Aufforderung, Menschen und Situationen differenziert zu betrachten und nicht nur nach den äußeren Erwartungen oder Hierarchien zu urteilen. In diesem Zusammenhang können wir auch eine Parallele zu unserem eigenen Leben ziehen. Wie oft messen wir Menschen anhand äußerlicher Kriterien, sei es Alter, Rang oder Position? Jakobs Handlung erinnert uns daran, dass das Potenzial und die innere Stärke eines Menschen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind. Manchmal schlummern in denjenigen, die wir übersehen, die größten Fähigkeiten und Gaben. Es ist ein Aufruf, jeden Menschen mit offenen Augen und einem offenen Herzen zu betrachten und die wahre Bedeutung von Führung und Potenzial zu überdenken. Auch heute noch segnen viele jüdische Eltern ihre Söhne am Schabbat mit den Worten: Gott mache dich wie Ephraim und Menasche. Diese Segnung erinnert an Jakobs Entscheidung und symbolisiert, dass sowohl Ephraim als auch Menasche trotz ihrer Unterschiede in der Gunst Gottes stehen. Es ist ein Segen für Brüderlichkeit, Gleichheit und das Erkennen der individuellen Stärken eines jeden Kindes. Daher, Jakobs Segnungen lehren uns, dass wahre Größe und Würde oft in den unerwarteten Orten liegen und dass es unsere Aufgabe ist, diese zu entdecken und zu fördern.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Aharon Ranvernikowski aus Mainz. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie das Leel Baruch. Übersetzt lautet der Text: Dem Ewigen sei Segen. Es singt Kantor Schmuel Barsilei, begleitet von Andreas Roth am Klavier.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.